Guten Morgen.
Ich habe mir überlegt, ob man an einem Karfreitag guten Morgen sagen kann. Denn wir gedenken ja des Todes unseres Herrn und Erlösers. Aber ich glaube, wir können einen guten Morgen sagen. A, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und B, weil ein Tod, der uns treffen sollte, und jemand anders getroffen hat, immer auch eine gute Nachricht ist. Wenn man so in den Geschäften kurz vor so einem Feiertag wie Karfreitag, manchmal ist es auch vor Weihnachten so, hineinschaut, dann denkt man, morgen geht die Welt unter. Die Einkaufswagen sind so voll. Und manchmal hat man das Gefühl, die Leute haben vergessen, dass wir einen Feiertag haben. Ostern kommt so plötzlich, so unerwartet, da ist es wieder. Ja, kommt Jesus unerwartet und plötzlich? Wie geht's uns? Das Kreuz hat ja von Anfang an die Menschen geteilt. Ich stelle das mal hier rein, in die Menschen. Wisst ihr, als Prediger überlegt man ja, was kann ich denn predigen zu Karfreitag? Da gibt es so viele Themen. Kannst du über die Kraft des Blutes Jesu predigen? Wunderbare Predigten kann man über das Blut Jesu halten. Werden viel zu wenig gehalten. Man kann über Versöhnung predigen. Man kann über Leiden predigen. Man kann über die Zukunft predigen, dass Ostern kommt. Einige dieser Predigten durfte ich ja auch schon halten. Aber irgendwie war es mir heute so, das Kreuz. Karfreitag dreht sich um das Kreuz. Und Karfreitag kommt nicht unerwartet. Gott hat über viele tausende Jahre dieses Ereignis, Karfreitag, vorbereitet. Das fing ja an, dass Gott immer wieder Sinnbilder gab, die auf den Tod Jesu am Kreuz hingewiesen haben. Da war ganz am Anfang, Genesis, 1. Mose, dieses Schaf, das Gott selbst geschlachtet hat, um die Blöße von Adam und Eva zu bedecken. Gott hat von der ersten Stelle der Bibel hingewiesen, dass es etwas braucht, um unsere Schuld zu bedecken. Da war Abraham mit dem Auftrag, seinen Sohn Isaak, den er so geliebt, den er sich so erwünscht, den er sich so erbeten hatte, zu schlachten. Und dann dieser Widder, dieses Schaf, das Gott stellvertretend ihm gegeben hat. Dieser Hinweis. Wir denken an das Passahlamm, als Israel in Ägypten war, das geschlachtet werden musste und dessen Blut an die Türschwellen gestrichen werden musste, damit der Tod an diesem Haus vorbeigeht. Hinweise, Hinweise, Hinweise immer wieder. Wir denken an die eherne Schlange, die Mose erhöht hat und die sie gesehen und an sie geglaubt haben, die wurden vom Tod errettet und viele, viele tausende andere sind an diesem Tag sonst gestorben, an den Erhöhten am Kreuz. Ich denke an die Schlachtopfer im Tempel, die darauf hinwiesen, dass es Versöhnung braucht. Jahrtausende lang hat Gott das vorbereitet. Er sandte das Gesetz durch Mose. Er sandte die Propheten. Und dann dieser wunderbare Satz, den wir alle kennen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen eigenen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Das sagt mir, Karfreitag ist keine Laune der Natur, kein Kunstfehler in der Geschichte. Es ist Gottes wohl vorbereitete Tat, um seine Geschöpfe zu befreien, loszulösen, freizukaufen durch Jesus.
Durch Jesus.
Bis dahin lag's an uns. Aber nun, als die Zeit erfüllt war, kam Jesus und deswegen steht das Kreuz in der Mitte. In den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt war das Kreuz nicht populär. Selbst Christen haben das Kreuz nicht so hoch gehalten, weil es war ein schändlicher Tod. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurden durch die Römer so viele Menschen gekreuzigt. Und das geschah ja schon vor den Römern, zum Teil bei Alexander dem Großen. Man vermutet, dass es im ersten Jahrhundert nach Christus wohl fast keinen Menschen gab, der nicht irgendwann einmal jemand am Kreuz hängen gesehen hat. Das war Leiden pur. Ihr habt bestimmt viele Ausführungen gehört, was dieses Leiden beinhaltet, wie dieser Tod zustande kommt, mit wie viel Schmerzen er ist. Ich möchte euch das heute ersparen. Aber das Kreuz, es war Sinnbild von Verachtung, von der schrecklichsten Weise von Ausgestoßensein. Und erst im 4. Jahrhundert, als das Christentum zur Staatsreligion wurde, wurde das Kreuz, lasst mich es so ausdrücken, salonfähig. Da hat man das in Schmuck gepackt und alles. Ich liebe euch, ja, das wisst ihr. Und deswegen darf ich auch manchmal bei euch Sachen machen, die ich mir sonst nicht trauen würde. Und ihr habt euren Raum hier auch immer wunderschön dekoriert. Aber ich mache jetzt mal diese Dekoration. Ich weiß, dass es da blutet. Aber dieses Kreuz, so nackt wie es da steht, wir müssen es nicht verschönern. So wie es da steht, hat es Kraft. Die Bibel spricht von unserem Erlöser, der hier gehängt hat. Und wenn wir uns Jesus anschauen, und das soll das Hauptthema heute sein, dass wir uns Jesus anschauen. Wollt ihr mit mir Jesus anschauen? Jesus, die Schrift sagt von ihm, schon in Psalm 118, dass er zum Eckstein geworden ist. Und Markus greift es auf und sagt, habt ihr nicht gehört, sagt Jesus in Markus, von Eckstein, der von den Bauleuten verworfen worden ist. Der Eckstein, der Grundstein, auf den alles gelegt ist. Sind wir uns bewusst, dass Jesus Christus unser Eckstein ist? Das ist nicht ein Ecksteinchen. Das ist nicht so etwas, was Politiker kurz vor einem großen Bau irgendwie mit goldenem Zement in die Erde legen. Dass man den Eckstein vom salomonischen Tempel freigelegt hat bei archäologischen Ausgrabungen, war man erstaunt, wie riesig und wie schwer dieses Teil war. Das ist mächtig, darauf stützt sich alles. Das ist die Grundlage. Jesus Christus ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wir können es nur immer wieder in diese Welt hinausschreiben. Als man angefangen hat, dieses Kreuz zu verniedlichen, da hat man auch angefangen, Jesus Christus zu verniedlichen. Dann kam eine Zeit in unserer Geschichte, da hat man das Kreuz wieder sehr stark dargestellt, sehr brutal dargestellt, aber die Menschen konnten mit dieser Brutalität nichts mehr anfangen. Und heutzutage ist es so, dass man sich vor Gericht streitet um ein Kreuz, ob es irgendwo aufgehängt werden darf oder nicht. Wir haben
Jesus klein gemacht.
Wenn man das hebräische Wort Eckstein genau übersetzt, dann sagt die Übersetzung Haupt der Ecke. Und da spiegelt sich schon etwas wider. Jesus Christus, Haupt. Wie kann denn ein Gekreuzigter das Haupt verachtet, verschmäht, verlassen, verleugnet, Haupt der Ecke? Ich möchte Zacharia 4 dazu rufen. Zacharia, der im 3. und im 4. Kapitel uns ganz klar darstellt, dass Jesus Christus nicht nur der Eckstein, sondern auch der Schlussstein ist. Jens, magst du mal das erste Bild anmachen? Ich war am Dienstag dieser Woche in San Marino. Und dieses Bild ist die Basilika von San Marino. Am Montag war ich in Venedig und Venedig hat sehr, sehr viele großartige Kirchen, wo man Eintritt zahlen muss, um reinzukommen. Ich bin so froh, dass das Kreuz frei ist, dass ich keinen Eintritt zahlen muss. Aber als ich da in Venedig war und mir die großen Kirchen angeschaut habe, das war prangvoll, prunkvoll, das war Gold, das war fast schon hat es einem erschlagen vor so viel Mächtigkeit. Und dann kam ich einen Tag später in diese Basilea, von außen eher wie ein Tempel, und machst du bitte das zweite Bild. Und dann von innen schlicht, kein Gold in der ganzen Kirche. Weiß nicht, wer von euch da mal drinnen war. Wenn einer auf Reisen geht, diese Kirche kann ich euch empfehlen. Oben auf dem Berg thront sie über der ganzen Stadt und schlicht und einfach. Licht durchflutet oben das Gewölbe. Und ich saß in dieser Kirche und plötzlich war mir klar, über was ich heute Morgen predigen sollte. Jesus Christus ist der Schlussstein. Wenn ein Gewölbe gebaut wird, dann werden von außen angefangen, die Steine zusammenzutragen. Aber damit die halten, braucht es ein Gerüst. Und so war das ganze Alte Testament ein Gerüst. Propheten waren nur Hilfsmittel. Das Gesetz als Hilfsmittel, das auf Jesus Christus schon hingewiesen hat. Hilfsmittel über Hilfsmittel. Und dann, Karfreitag, wurde der Schlussstein eingesetzt. Ein Schlussstein bedarf genauerster Arbeit. Wenn der nicht hundertprozentig behauen ist, dann stürzt trotzdem alles ein. Aber wenn er passt, wenn er sitzt, entsteht daraus die tragfähigste Konstruktion. Ich weiß, dass es Theologen gibt, die sagen, Zacharia 3, Zacharia 4 weisen darauf hin, wenn Jesus Christus wiederkommt auf den Schlussstein. Ja, bin ich auch überzeugt, dass das eine Deutung ist. Aber ich glaube, dass dieser Schlussstein gesetzt wurde am Kreuz. Denn da wurde diese Verbindung wie eine Brücke von unserem Teil in die Ewigkeit geschaffen. Wie eine Brücke, worauf wir gehen können. Und worauf der Heiland uns entgegenkommen darf als Erlöser. Ich freue mich so, dass da ein Schlussstein gesetzt wurde. Dass es Schluss ist mit all dem Krampf und den eigenen Bemühungen, gerecht zu sein. Wir schaffen es ja doch nicht. Entschuldigt. Ich kann nicht anders. Da gibt's eine Kraft, die Karfreitag freigesetzt worden ist, an der du und ich mich anschließen werden. Da gibt's eine Brücke, die fertiggestellt worden ist, über die du und ich gehen darf. Kapitel 3 und 4 berichtet Zacharia erst von diesem hohen Priester. Ja, Jesus ist unser hoher Priester. Halleluja. Es steht, ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes an einem Tag wegnehmen. Hast du schon mal versucht, an einem Tag durch gute Werke wieder gerecht zu werden? Unmöglich. Unmöglich. Aber Jesus Christus hat genau an diesem Tag, an diesem Kreuz, ein für alle Mal all unsere Ungerechtigkeit getragen. Jesus Christus wird ja uns auch dargesandt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das heißt nach einer ewigen Ordnung. Und so wie er hoher Priester geworden ist durch seinen Tod am Kreuz, ist er heute unser hoher Priester, also Priester bis in Ewigkeit. Und als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Danke für deine Lesung. Da meinte er nicht nur, mein Leiden ist vorbei. Obwohl ich glaube, da war er auch sehr froh. Er meinte, es ist vollbracht. Er rief es hinaus in die Äonen. Die Brücke zu Gott ist fertig. Der Schlussstein ist eingesetzt. Er gibt dem Ganzen Halt. Und er rief es hinaus. Er rief es, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. All die Ausgestoßenen, all die in Sünde gefallenen, all die, die sich selbst aufgegeben haben, all die Schwachen, all die Verwundenen, können nun über diese Brücke zum Vater gehen. Können nun die Rettung bekommen, die Jahrtausende vorher im Himmel beschlossen wurde. Wir vergessen so oft, dass die Bibel uns sagt, dass Jesus Christus beteiligt war an der Schöpfung. Du, der hat mich geschaffen, obwohl er wusste, dass ich Sünder bin. Dass ich ihn ins Gesicht spucke und trotzdem hat er gesagt, Gerhard, ich will dich. Hammer. Jetzt sagt er, es ist vollbracht. Die Brücke ist fertig. Ich habe mir überlegt, wie ich euch das noch stärker darstellen kann. Jesus selbst sagt uns in Lukas 15 drei Gleichnisse. Und ich möchte mit euch noch ganz kurz diese drei Gleichnisse betrachten. Ihr kennt sie alle. Einige von euch haben sie wahrscheinlich schon in der Kinderstunde gehört. Macht nichts. Wiederholung ist immer gut. Gleichnisse handeln von Gottes Herz. Handeln davon, wie er, der Vater, denkt. Wie er sich um uns bemüht und wie er alles vorbereitet hat. Und dieses bemerkenswerte Kapitel Lukas 5. Wisst ihr, mit was es beginnt? Mit einer Schar von Sündern, die zusammengekommen sind. Ich lieb Gott, das ist so in der Realität. Da kommen nicht ein paar Heilige zusammen und er erzählt ihnen was. Da kommen die tiefsten Sünder zusammen und hocken und warten, dass er ihnen was Gutes sagt. Wer war denn da?
Da waren die Zöllner. Oh ja, beruflich Korruption.
Da waren die Prostituierten. Die waren genauso verachtet wie die Zöllner. Und ich sag's mal auf Deutsch, da waren auch die ganzen Hurenböcke, die die Prostituierten immer besucht haben, die nur an ihre eigene Fleischeslust gedacht haben. Da waren die Trinker im Grunde der Abschaum der damaligen Gesellschaft. Nun, heute hat sich das ein bisschen geändert. Korruption ist tragfähig geworden, Prostitution sowieso. Merkt ihr die Werteverschiebung, wie weit wir uns wegentwickelt haben von dem, was Gott gemeint hat? Aber dieser Abschaum war da, die Ausgestoßenen jener Zeit, die in den Augen der übrigen Welt als verloren galten. Es gibt sie immer noch, die Ausgestoßenen. Heute ist man anders ausgestoßen. Es gibt Christen, die ausgestoßen sind. Weil andere Christen so wenig vom Kreuz begriffen haben, dass dieses Kreuz dienen bedeutet und nicht herrschen. Man hat versucht, über andere zu herrschen. Am Montag war ich in einer der Gemeinden, die mein Vater in Österreich gegründet hat. Es waren mal 200 Leute. Eine Handvoll ist übergeblieben, nach 70 Jahren. Ich habe mich gefragt, Papa, du hast so toll gearbeitet, was ist los? Da war so viel menschliches Versagen. Leute haben Gemeinden verlassen, weil andere sie gemobbt haben. Wie kann man als Christ einen anderen mobben? Ich weiß nicht eure Geschichte von der Elim, aber ich kenne eure Geschichte hier. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war und ihr fast 70 Leute waren. Ich weiß noch, wie ihr mich mit Stolz rübergeführt habt in die unteren Räume und mir die Kinderstundenräume gezeigt habt. Ich weiß noch genau, wie ich nach Hause gekommen bin und zu meiner Frau gesagt habe, wow, das wäre eine Gemeinde für mich. Da war Leben. Manchmal fühlen wir uns wie diese Wegwerftruppe, lasst mich das ruhig mal so drastisch ausdrücken, die sich da um Jesus versammelt hat, Lukas 15 und seine Worte hören wollte. Wir fühlen uns manchmal ausgestoßen, weggeworfen. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, ich kenne sie. Da bist du 50 Jahre Christ und dann hast du Zeiten, wo du merkst, wie weit du dich vom Heiland entfremdet hast. Wie du nicht mehr glaubst, dass dieses Kreuz auch Kraft in deinem Leben ist. Wie Sünden zu Gewohnheitssünden werden. Und wenn man im Gottesdienst sitzt, und mehr oder weniger aufgehört hat zu glauben, weil man die Nähe Christi nicht mehr spürt. Das war mal anders. Du kennst sie noch, die erste Liebe, die in dir gebrannt hat. Ich bete gerade seit vielen Wochen mit einem Pastor, jeden Tag eine halbe Stunde, der den Gedanken nicht loskriegt, die Erlösung verspielt zu haben. Inmitten einer Schar herausgerufener, wie ein Ausgestoßener. Und da kommt die Botschaft von Karfreitag. Und da kommen die drei Gleichnisse aus Lukas 15 hinein. Und das erste Gleichnis, ihr kennt es, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wir haben im letzten Lied sogar darüber gesungen. Liest du in diesem Gleichnis einen einzigen Vorwurf an das Schaf, warum es die Herde verlassen hat? Ich kann mir eher vorstellen, dass die 99 Schafe ganz schön gemeckert haben, als der Hirte sie alleine gelassen hat. Was läuft denn dem jetzt dem hinterher? Das hat eh keinen Sinn. Das ist schon zum 5. Mal abgehauen. Er soll uns lieber zu frischem Wasser führen. Aber das ist Karfreitag. Und wenn es nur einen einzigen Sünder gegeben hätte, mich, er wäre für mich gestorben. Halleluja! Er wäre für mich gestorben. Und so geht er diesem einen Schaf nach und er ruft es und er ruft es und er ruft es. Und er findet es zerschunden irgendwo im Abgrund, in den Dornen. Und er hebt es auf seinen Schultern. Und er macht ein großes Fest und ruft alle an und sagt, ich habe ein Schaf verloren und ich hab's wiedergefunden. Kommt alle! Und du lass mich einen Joke machen. Es gibt Lammbraten. Ach ja, Jesus geht dem Verlorenen nach. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Mir ist so, das hat mich so bewegt, als ich in unserer Gemeinde in Tostedt, ich meine, es sind 550 Leute im Moment, und du guckst dich um und du siehst 10, 20 Leute, die mal eine Berufung hatten, die vielleicht sogar mal studiert hatten, die Pastor waren und die heute im Beruf nachgehen und einfach in der Reihe sitzen. Ich sag, Gott, was ist los gewesen? Warum haben die das verlassen? Am Sonntag darf ich in Stade in der Mülheimer Gemeinde predigen, der Esra Stolzenberg, der sein Burnout hatte und nach der Reha nach Hause kam und gesagt hat, ich will nicht mehr. Jesus geht den Verlorenen nach. Und ich frage mich, wie gehen wir den Verlorenen nach? Brüder, holen mal die Gemeindekartei raus von vor 10 Jahren. Wie viele Namen sind da drin? Dann teilt sie auf, geht nach. Und dann seid wie Jesus, wascht nicht die Köpfe, wascht die Füße. Wo haben wir Schuld auf uns geladen? Bist du untergekommen in einer anderen Herde? Dann segne dich Gott. Bist du nicht untergekommen, für was kann ich beten? Lass uns den Verlorenen nachgehen. Ich weiß, ihr seid alle brav. Ich weiß, wie sehr ihr evangelisiert und alles und wie sehr euch diese Stadt am Herzen liegt. Ich entdecke an euren Stadtgebieten und allem. Aber da steckt noch so viel Potenzial mehr drinnen, den Verlorenen nachzugehen. Dem Schaf, das sich verlaufen hat. Das zweite Beispiel, von dem Jesus in Lukas 15 spricht, es ist die Frau mit den verlorenen Groschen. Was waren das für Groschen? Es war das Brautgeld. Und das trifft uns als Gemeinde noch mehr, weil es viele unter uns gibt, die den Brautpreis angefangen haben, schludrig zu behandeln, die ihre Erlösung dabei sind zu verlieren. In mir brennt seit einigen Wochen ein heiliger Zorn über den Teufel, das könnt ihr gar nicht glauben, wie er so hinterrücks die Leute versucht zu verführen, wie er lügt, wie er betrügt, wie er Intrige streut. Und wir geben uns oft hin und gehen in die gleiche Schiene. Diese Frau, die diese Groschen verloren hat, der war es egal, wie über sie geredet wird. Die hat ihr Haus auf den Kopf gestellt.
die hat alles rausgeschmissen.
Kennt ihr das auch, dass es Dinge in jedem Haus gibt, die man den anderen nicht so gerne zeigt? Ich habe vor 20 Jahren mal ein Seminar gehalten, über fast 3 Jahre. Damit bin ich dann in den Gemeinden in Norddeutschland rumgekommen. Damals war ich Jugendleiter, ja, Regionalleiter bei uns in der Jugend. Und das ging über Beeinflussung von Rockmusik. Das ging ein ganzes Wochenende, also das ging viele Stunden. Freitagabend, kompletten Samstag, Sonntag. Da kann man viel zu sagen. Ich habe, als ich dieses Seminar vorbereitet habe, Platten gekauft ohne Ende. Ich habe die ganze Musikgeschichte mir reingezogen. Ich habe Platten rückwärts ablaufen lassen wegen Backward Masking und, und. Irgendwann war die Zeit vorbei und ich glaube, dass dieses Seminar einigen geholfen hat. Und dann standen meine Sachen alle einfach im Regal, wie das halt so ist, wenn man Sachen nicht mehr braucht, oder? Beim nächsten Umzug kommen sie in den Karton und der steht dann auch noch 10 Jahre im Keller. Und bestenfalls schmeißen die Erben das dann weg. Und da standen all diese Rockmusikplatten. Du, ich habe Texte übersetzt. Das waren schreckliche Texte, die mag man gar nicht sagen. Und die standen im Regal. Und eines Tages, als ich Gott besonders gesucht habe, sagt er zu mir, was ist denn mit deinen Platten? Oh, muss ich mal verkaufen. Verkaufen? Ja, du, da waren viele Euro wert da gestanden. Da waren besondere Platten wie das White-Album von den Beatles oder sonst was. Das bringt heute 100 Euro auf den Markt schon. Ja, ich hatte einige große Sammlungen. Und Gott sagt, das stört mich dir zu begegnen. Und dann habe ich nachts, weil ich mich geschämt habe, diese Platten zerbrochen und im Müll geschmissen. Kennst du das, dass es Dinge in unserem Leben gibt, wo man sich schämt? Ist egal, lass uns schämen! Aber lass sie weg, raus und lass uns wieder das Wahre suchen. Das ist das Wahre. Ich brauche mich nicht selbst erlösen. Ich bin erlöst. Brauche mich nicht selbst anstrengen. Einer hat alles vollbracht. Es ist vollbracht. Ja, und das dritte Beispiel, das wir in Lukas 15 lesen, ist dieses bekannte Beispiel vom verlorenen Sohn. Und das zeigt uns dieses Vaterherz Gottes so besonders, so großartig, wie er ihn gehen lässt und wie er Ausschau hält und wie er schließlich und endlich, als er zurückkommt, ein Riesenfest feiert. Wann, darf ich dich fragen, wann hast du zum letzten Mal Gottes so richtig fest gefeiert? Das ist ein normaler Wort. Hey! Ich war auf einer Jugendfreizeit und da war ein junges Mädel von an die 300 Jugendliche zusammen und dieses junge Mädel, vielleicht 15 Jahre alt, betet nur einen Satz. Die Jugendfreizeit, das ist schon 35 Jahre her, aber diesen Satz habe ich nie vergessen. Dieses junge Mädel betete einfach 15 Jahre. Danke, dass ich immer noch dabei bin. Danke, dass ich immer noch dabei bin. Danke, dass du mich gehalten hast, wenn ich fortlaufen wollte. Danke, dass du mir vergeben hast, wenn ich nicht vergeben habe. Danke, dass du mich hochgehoben hast, wenn ich in Dreck gefallen bin. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz. Und wenn wir uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn genau anschauen, was ist die Grundaussage? Nicht verurteilen. So, nun denk mal an die Leute, die du lieben solltest. Deine Nachbarin, die immer keift, weil du die Treppen schon wieder eine halbe Stunde zu spät geputzt hast. Dein Chef, der ständig Überstunden von dir will und sie nicht bezahlen will. Alles Leute, die du lieben sollten. Und nun sage ich dir eins. Wenn du anfängst, die zu lieben, dann ist es noch lange nicht so wie das, was Gott für uns getan hat. Selbst wenn wir die doppelte Menge der Liebe draufpacken würden, kämen wir da nicht dran. Wie oft habe ich ihn betrogen? Wie oft wollte ich mein Groll anderen gegenüber nicht aufgeben? Wie oft habe ich, statt den Mund zu halten, nochmal was Schlechtes gesagt, damit ich besser dastehe? Und wie oft habe ich gesagt, ich würde dich am liebsten verfluchen, statt Gottes Urteil zu überlassen? Was habe ich mit meinem schlechten Herzen alles angerichtet? Er sagt, Vater, vergib mir, sie wissen, wie das ist. Können wir einen Teil dieser Liebe heute Morgen in unser Herz aufnehmen? Vater, vergib, sie wissen nicht, was sie tun. Können wir uns heute Morgen entscheiden, all denen, die uns schlecht behandelt haben, so zu vergeben? Und können wir wieder in diese Freude hineinkehren, die du am Anfang hattest, als du Christ geworden bist, und mit ihm zusammen ein Fest feiern, heute am Karfreitag? Ja, stilles Fest. Es ist für uns ein Jubelfest, Guido. Und wir brauchen nicht auf den Rummelbahn gehen. Das ist gut, dass die geschlossen ist. Wir dürfen in die Kirche gehen und dort Halleluja sagen. Weil wir die Erlösung wieder neu aufnehmen und neu spüren dürfen. Das möchte ich in eure Herzen hineinlegen heute Morgen. Sonst aufstehen, aufbrechen, neu hin zum Kreuz. Und lasst uns das Kreuz nicht schöner machen. Wir müssen es nicht schöner machen. Auch wenn du das wunderbar machst. Dieses altgraue Kreuz steht für alles, was wir brauchen. Und eigenes Bemühen kann dem nichts. 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 Oh, wenn wir uns doch wieder fallen lassen könnten, wie die Sünder, unten am Fuß dieses Kreuzes und nur einen Satz sagt: Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Dann darf am Karfreitag schon Ostersonntag sein. Auferstehungskraft. Dann darf Auferstehungskraft wieder neu in unseren Gemeinden sein, in unserem Land sein. Am Kreuz niederfallen hat etwas mit Demut zu tun. Und eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, 2. Chronik: Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, niederfallen am Kreuz, den anderen die Füße zu waschen, statt den Kopf zu waschen, ist Demut, dann will ich kommen vom Himmel her und ihr Land heilen. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Land heilt. Dass Gott diese alten, ehrwürdigen Kirchen und Kathedralen wieder füllt mit Menschen, die ihn anbeten. Gott schenke es. Du brauchst es nicht machen. Ich brauch's nicht machen. Wir dürfen das Kreuz betrachten. Und wir dürfen sagen heute Morgen: Danke für das Kreuz. So lass uns aufbrechen in eine neue Zukunft.
mit dem Kreuz, das uns wertvoll ist. Amen.